Meine Brüder und Schwestern, schönen Abend. Gott segne euch alle. Was für eine Freude, nochmals hier versammelt zu sein. Ich danke dem Herrn für das Leben, für die Gesundheit. Und weil er uns abermals hier erlaubt, verbunden zu sein in dieser herrlichen Zeit, unserem Gott zu ehren und zu lieben. Und auch um wertzuschätzen und seine göttliche Offenbarung zu erkennen. Sie können Platz nehmen oder nehmt Platz. Ich möchte euch ein Zeugnis erzählen, das sehr schön ist. Kurzes Zeugnis, aber ein wundervolles Zeugnis von einer Schwester in Argentinien. Sie erzählte in diesem Zeugnis, dass sie begonnen hat, als Kellnerin zu arbeiten in einem Restaurant. Sie hat dort gedient. Und der Heilige Geist sagte ihr in der Prophezeiung, er würde sie dort segnen in ihrer Arbeit, sie unterstützen und ihr zum Erfolg helfen. Und dann hat der Herr sie gesegnet, sodass sie befördert wurde und dann das ganze Geld verwaltet hat, die Kassa, und hat dann die Bezahlungen der Kunden verwaltet. Und neulich wurde sie angerufen, die Besitzer dieser Restaurantkette, und sagten dann zu ihr, du wirst zuständig sein für diesen Restaurant und du wirst es selber verwalten, du wirst die Geschäftsführerin sein. Und so hat Gott unserer Schwester diese wundervolle Segnung erfüllt. Was lernen wir? Was lernen wir in diesem Zeugnis? Nicht nur die Macht und die treue Erfüllung Gottes, seiner Versprechen. Wir lernen auch, dass wenn die Kinder Gottes ehrlich sind, gute Arbeiter, gute Angestellte und sich dieses Vertrauen auch gewinnen, des Arbeitgebers, denn sie hat dann auch begonnen, das Geld zu verwalten, in die Kassa und das Einkommen. Dann hat sie diese Segnung aufgrund ihres Zeugnisses, ihr gutes Beispiel erhalten. Und vor allem aufgrund der Gnade Gottes. Groß ist unser Herr, der uns überrascht mit all seinen Wundertaten. Lass uns aufstehen. Heute werden wir lesen in unserer Bibel und heute Abend werden wir sprechen. Und studieren alles, was in Zusammenhang steht mit dem Thema, ihr sollt Gott nicht versuchen. Das ist der Titel der Predigt, ihr sollt Gott nicht versuchen. Dafür werden wir die Bibel öffnen und anfänglich lesen oder zuerst lesen im fünften Buch Moses. Das fünfte Buch Mose, Kapitel 6, werden wir lesen. Fünftes Buch Mose 6, lesen wir im Alten Testament. Vers Nummer 16. Nur im Vers 16 sollen wir lesen. Wir werden lesen zu Ehre und zur Herrlichkeit des Herrn. Ihr sollt dem Herrn, euren Gott, nicht versuchen, wie ihr ihn versucht habt in Massa. Amen. Bitte nehmt Platz, meine Brüder und Schwestern. Vor einigen Wochen haben wir eine Predigt gehalten. Mit dem Titel, wir sollten nicht in Versuchung fallen, oder diese Predigt bezog sich auf unsere menschliche Situation als Gläubige vielleicht, dass der Feind uns Versuchungen stellt und aufgrund dieser Versuchungen sollten wir dem Herrn beten, wir nicht versucht werden und dass wir dem Herrn stets in unserem Gebet sagen, er möge uns beschützen, dass wir nicht fallen in den Begierden des Fleisches oder in den Versuchungen. Und wir haben auch gelehrt, dass es wichtig ist, wenn die Versuchung kommt, zu fliehen. Und das war die Erklärung, die damals gegeben wurde. Heute, in der heutigen Predigt, ist das Thema ähnlich, aber es geht nicht mehr darum, was wir erleben als Menschen, wenn wir versucht werden vom Feind, vom Bösen. Darum geht es heute nicht, sondern wir lernen heute aus der Perspektive, aus der Sichtweise, dass wir nicht in eine weitere Sünde fallen, nämlich dass wir selber Gott versuchen, wie wir eben gerade in diesem Vers gelesen haben, im fünften Buch Moses, hat der Herr von Anfang an zu ihnen gesagt, sie sollen Gott nicht versuchen. Und hier steht, ihr sollt dem Herrn, euren Gott, nicht versuchen. Die Frage würde sein, aber was bedeutet das? Was bedeutet Gott zu versuchen? Gott zu versuchen hat zwei Bedeutungen, die wir uns heute ansehen werden. Die erste Bedeutung ist, dass wir in unserem geistlichen Leben, in unserem Verhalten vielleicht oder unserer Denkweise, dass wir berücksichtigen sollen, dass Gott ein mächtiger, ein wundervoller Gott ist, ein Wundertäter. Um Gott zu versuchen, müssen die Menschen eine Haltung einnehmen, dass Gott unfähig ist. Jene, die Gott limitieren, die Gott minimieren, eingrenzen. Und das ist die erste Art, Gott zu versuchen. Vor einer Schwierigkeit, vor einer Falle des Teufels, vor einem Problem, denken Sie oder denkt ihr, dass Gott vielleicht beschränkt ist, dass er eingeschränkt ist, limitiert, dass er Grenzen hat oder dass er keine Macht hat, uns zu helfen. Das wäre die erste Art, wie wir als Menschen Gott versuchen. Und die zweite Art ist, wenn sie Forderungen stellen. Wenn wir Forderungen stellen unserem Gott, dass er nach unserem eigenen Willen handelt. Denn Gott hat uns zu segnen, wie wir wollen. Und sie wollen dazu und Gott dazu drängen, weil es vielleicht ihre Eigensinnigkeit ist. Aber sie lassen nicht zu, dass Gott nach seinem Willen wirkt, sondern sie wollen vielleicht Gott dazu zwingen, das einzuhalten, wie sie es wollen, nach ihren eigenen Gutdünken. Wir werden einige Verse aus der Bibel lesen. Verse, wo wir zuerst hervorheben werden, nämlich das erste, als das Volk gezweifelt hat, das Volk Gottes gedacht hat, dass Gott untauglich ist. Und dann werden wir Beispiele lesen aus der Bibel, wo wir betrachten können, dass die Menschen Gott versucht haben, weil sie von ihm gefordert haben, viel von ihm gefordert, dass Gott die Dinge tut, wie sie es wollten. In der ersten Art, Gott zu versuchen, dafür werden wir lesen im Exodus, das zweite Buch Mose, Kapitel Nummer 17. Das zweite Buch Mose, Kapitel 17, hier bringt uns die Bibel ein Beispiel aus der Wüste. Was in der Wüste geschah mit dem Volk Israel, Vers 2, da mangelte dem Volk, dem früheren Volk Gottes, das israelitische Volk, mangelte an Wasser. Und als sie Durst hatten, fingen sie an zu hadern, zu streiten. Sie fingen an, mit Moses zu streiten. Und so wie es hier steht in Vers 2, und sie haderten mit Mose und sprachen, gib uns Wasser, dass wir trinken. Mose sprach zu ihnen, was hadert ihr mit mir? Aber seht, was dann folgt, die folgende Frage, warum versucht ihr dem Herrn? Denn Moses betrachtete genau das, dass das Volk dachte, Gott würde nicht in der Lage sein, ihnen Wasser zu trinken zu geben, auch wenn sie in der Wüste waren. Wenngleich sie in der Wüste waren, auf dieser Art und Weise, mit diesen Worten, oder weil sie auf diese Art gehadert haben und launisch waren, halsstarrig oder hier Moses herausgefordert haben. Nicht nur gegen Moses haben sie schlecht geredet, denn er war ja dem Gebot Gottes gehorsam, sondern vor allem gegenüber Gott haderten sie und versuchten ihm, weil sie Gott beschränkten, weil sie dachten, er wäre nicht in der Lage oder mächtig, ihnen Wasser in der Wüste zu geben. Und dann wird erklärt in Vers 7, wenn wir lesen, in Vers 7, dann nannte er den Ort Massa und Meriba, weil die Israeliten dort haderten mit dem Herrn. Das kann heute passieren, wenn jemand mit Gott streitet, gegen Gott und die Person eigensinnig ist, eigenwillig oder schlecht redet. Schlecht redet gegen Gott, gegen die Prophezeiung oder gegen die Kirche, weil sie eine schlechte Situation erlebt, weil sie arbeitslos geworden ist oder eine Krankheit erlebt. Die Person denkt, dass dieses Problem keine Lösung finden wird und teilt es auch allen anderen mit, dass er verzweifelt ist, in Sorge, unzufrieden und dass er keine Hoffnung mehr in seinem Leben pflegt. Aber er vergisst dabei, dass Gott mächtig ist. Die Person vergisst dabei, dass Gott allmächtig ist. Und wenn wir Gott so einschränken und limitieren und beschränken, dann versuchen wir Gott, weil wir ihm zu verstehen geben, dass er unfähig ist, dass er nicht in der Lage ist und nicht mächtig genug. Das bedeutet, Gott zu versuchen. Und davor sollen wir, meine Brüder und Schwestern, uns schützen. Denn Gott zu versuchen, ist etwas, das sehr leicht passieren kann. Es ist eine Sünde, die mit dem Unglauben beginnt. Wenn wir zweifeln, wenn wir denken, das hat keine Lösung und das Leben ist vorbei oder die Chance ist vorbei auf Segnung und es folgt danach nichts mehr, da versuchen wir Gott. Weil wir dabei denken, dass Gott nicht in der Lage ist und das ist eine große Beleidigung. Wir sollen stets von Gott das Beste denken und ihm die Herrlichkeit geben, ihm rühmen und huldigen und stets daran denken, dass er der Größte ist, dass er allmächtig ist, allgegenwärtig und in der Lage, alles zu tun. Er vermacht alles zu tun, was er möchte. Es gibt keine Schwierigkeit, kein Problem im Leben, keine Umstände, die der Herr nicht lösen kann, die sich der Macht Gottes nicht unterbeugt und unterwirft. Wenn Gott erlaubt, dass es Schwierigkeiten gibt in unserem Leben, dann ist es, weil Gott kennenlernen möchte, was in unserem Herzen ist. Er möchte uns prüfen. Ja, Gott kann uns prüfen, meine Brüder und Schwestern. Wir aber dürfen Gott nicht prüfen. Und das ist wichtig. Das möchte ich in dieser Stelle hervorheben. Das Wort Gott prüfen, dieses ist ein Begriff. Wenn ihr definieren wollt, was es heißt, Gott zu versuchen. Gott versuchen bedeutet auch, dass ihr ihn prüfen werdet. Dass wir Gott prüfen. Aber meine Brüder und Schwestern, wir sind nichts. Und niemand sind wir, dass wir Gott versuchen. Ja, Gott kann uns versuchen und prüfen. Verzeihung, uns prüfen, weil er unser Schöpfer ist. Aber wir dürfen unserem Schöpfer nicht prüfen. Nein. Sowas sei fern von uns. Dass wir so vermessen sind, um Gott zu prüfen, ob Gott in der Lage ist, etwas zu tun oder nicht. Wir dürfen Gott nicht prüfen, indem wir ihn etwas fordern, um nach unserem Willen oder Eigensinnigkeit. Aber Gott kann uns schon prüfen, mich und wir, uns alle. Aber wir dürfen Gott nicht prüfen. Gut. Die Definition. Ihr sollt Gott nicht versuchen. Gott versuchen bedeutet auch, dass wir Gott prüfen. Wenn ihr das lest in der Bibel, ihr sollt dem Herrn nicht versuchen, bedeutet das, dass wir ihn nicht prüfen sollen. Wir dürfen nicht so anmaßend sein. So anmaßend sein und Gott dann versuchen. So vermessen sein. Und wir versuchen ihn, indem wir denken, dass er nicht in der Lage ist oder dass Gott nicht fähig ist oder dass er genau das tut, was wir wollen und nicht, was sein Wille ist. Wer sind wir oder was sind wir, dass wir solches fordern? Darum sagt Moses hier, dass das Volk eben gegen Gott gehadert hat, dann sagt er im Vers 7 zum Schluss und dem Herrn versucht und gesagt haben, hatten, hier steht, wie sie ihn versucht haben. Folgendes haben sie gesagt und so haben sie ihn versucht. Was haben sie denn gesagt? Ist der Herr unter uns oder nicht? Und das passiert. Auch heute, sie haben hier in Frage gestellt, die Frage Gottes. Sie dachten, dass Gott nicht in der Lage wäre, ihnen Wasser zu trinken zu geben. Als würden sie sagen, Gott lebt, existiert Gott, ist Gott mit uns, ist er bei uns? Obwohl sie so viele Wundertaten gesehen hatten. Meine Brüder und Schwestern, wir sollen stets daran denken. Auch wenn wir eine sehr schwierige Situation in unserem Leben durchmachen. Denken wir daran, erinnern wir uns, dass mit dem Herrn alles sich zum Guten wenden wird. Mit Gott auf unserer Seite kommt und folgt etwas Besseres. Mit Gott wird es immer einen Ausweg geben, auch wenn wir traurig sind. Auch wenn wir vielleicht in einer Schwierigkeit eine Trübsal erleben. Am Ende folgt die Segnung des Herrn. Am Ende wird Gott sich durchsetzen in seiner Macht und sein Wille wird überwiegen. Und wir werden gesegnet werden, gelobt sei unser Gott. Und Wir werden noch lesen. Seht diese Frage hier. Ist der Herr unter uns oder nicht? Existiert Gott? Ist er hier? Hat er Macht? Hat Gott Macht, die Dinge zu vollbringen? Kann er dieses Wunder tun? Kann er heilen? Das ist die Versuchung. Damit prüfen wir Gott. Damit versuchen wir Gott, ob er in der Lage ist oder nicht. Ob er da ist oder nicht. Natürlich ist Gott da. Natürlich lebt Gott. Wahrhaftig ist unser Gott und überall. Aber seine Offenbarung ist hier bei uns. Er offenbart sich hier durch die Gabe der prophetischen Rede, durch Visionen und Träume, durch all diese wunderbaren Versprechen, die er uns gegeben hat. Lass uns lesen in Numeri, das vierte Buch Mose, Kapitel 11. Numeri 11. Das vierte Buch Mose, Kapitel 11, Vers 18 bis zu dem Vers 23. Hier wird hervorgehoben, dass das Volk Hunger hatte und inmitten dieser Situation, diese prekäre Lage, haben sie was gefordert. Sie stellten Forderungen an Moses und Moses sollte ihnen zu essen geben. Und der Herr aber sprach zu Mose, er soll dem Volk sagen, heiligt euch für morgen, so sollt ihr Fleisch zu essen haben. Da steht hier im Vers 18, das Volk hatte geweint und Gott hatte es gehört. Denn sie sprachen, wer gibt uns Fleisch zu essen? Anstatt zu sagen, wir wissen, Gott wird uns Nahrung geben. Anstatt zu sagen, wir wissen, Gott wird uns nicht im Stich lassen oder verlassen. Wir wissen, Gott wird uns alles geben, was wir benötigen. Und das Volk sagte auch zu denn es erging uns gut. Es ging uns gut in Ägypten. Da müssen wir aufpassen. Passen wir auf, wenn wir solche Kommentare machen, wenn wir sowas sagen. Denn indirekt sagen wir, dass Gott untauglich ist, dass er nicht in der Lage ist, uns zu segnen. Und darum sagte der Herr, er würde ihnen Fleisch zu essen geben. Und sie würden Fleisch essen, aber nicht nur an einen Tag oder zwei Tage lang oder 20 Tage lang, sondern einen ganzen Monat lang. Einen ganzen Monat lang, bis sie es nicht mehr riechen können und es ihnen zum Ekel wird. Weil ihr dem Herrn verworfen habt. Wenn die Person denkt, dass Gott nicht in der Lage ist, die Gott eingrenzen, limitieren und denken, dass Gott tot ist, dass er gestorben ist oder dass er gar nicht existent ist, dass Gott eine Lüge, eine Märchenerzählung ist. Und das, was er in der prophetischen Rede gehört hat, ist nicht wahr, weil Gott gar nicht existiert, weil Gott nicht da ist. Das ist eine Verachtung, eine Verwerfung direkt an unserem Gott, weil wir ihn dadurch begrenzen und vermenschlichen, ihn klein machen. Im Gegenteil, wir müssen ihn groß als unserem Gott, unseren allmächtigen Gott sehen. Und so sollen wir ihn betrachten. Unser Leben, unser Alles ist Gott, unser Heiland und Erretter. Er ist bei uns, jederzeit. Täglich führt er uns und lehrt uns. Und nur Gutes von Gott reden und nur Worte der Ehre und der Lobpreisung. Inmitten dieser Situation hat Moses auf eine ähnliche Art und Weise, wie es auch im Neuen Testament geschah, als der Herr Jesus Christus gesagt hat, er würde Tausende Nahrung geben mit wenigen Brote und Fische. Und seine Jünger wussten aber nicht, wie das geschehen würde. Wie würde der Herr diese Tausende Nahrung geben mit zu wenig Brot? Nicht durch eine Versuchung, sondern durch Erstaunen auf eine ähnliche Art und Weise, denn die Liebe Moses gegenüber Gott war sehr groß. Fragte Moses dem Herrn, wie viele Schafe sollen geschlachtet werden? Wie viele Rinder sollen geschlachtet werden? Was ist denn notwendig? Oder wie viele Fische müssen gefangen werden? Und der Herr sagte dann zu ihm, der Herr aber sprach zu ihm in Vers 23, ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Hier sehen wir ganz deutlich, dass Gott von uns genau das erwartet. Diese Erkenntnis, diese Reife, diese Denkweise, Wir sollen niemals denken, dass Gott unfähig ist und untauglich und dass seine Hand zu kurz ist. Es gibt Menschen, die vielleicht mehr wollen im Leben. Aber stellen wir uns die Frage, glaubt ihr nicht, wenn Gott vorhätte, uns mehr zu geben, würde er es nicht tun? Er könnte uns mehr geben und wenn er uns nicht mehr gegeben hat, dann ist es nicht seine Zeit. Aber wenn der Tag kommt, dann wird er uns mehr geben. So sollen wir glücklich sein mit dem, was wir haben und zufrieden, denn das hat Gott uns gegeben. Es ist sein Plan, sein Wille in unserem Leben. Und es ist sicherlich, weil es noch nicht die Zeit ist, weil wir vielleicht noch nicht damit umgehen können, mehreren Segnungen zu empfangen. Es ist besser so, weil Gott vollkommen ist, weil Gott Zeit kennt und alles kennt, alles weiß. Er weiß, wie sehr wir seine Segnungen ertragen können und auch halten können. Ganz ähnlich, wenn wir voreilig sprechen und sagen, ich würde gern mehr haben oder mehr sehen. Ich würde gern mehr Dinge im Materiellen haben. Ausgenommen das Geistliche. Im Geistlichen dürfen wir nach mehr streben. Aber man muss auch erkennen, dass es uns auch da fehlt. Aber im Geistlichen können wir uns viel wünschen. Im Materiellen vielleicht nicht. Für jemand, der sagt, ich will mehr und mehr. Nein. Nein, da. Oder ich bin unzufrieden mit dem, was ich habe, was ich empfangen habe oder das, was meine Brüder haben. Nein, diese Denkweise, diese Botschaft ist nicht korrekt gegenüber unserem Gott. Es ist viel schöner zu sagen, wenn wir das hören von unseren Brüdern und Schwestern, es ist schöner zu sagen, Gott hat uns so zahlreich gesegnet. Ich danke Gott für alle seine Segnungen. Wir sind zufrieden, glücklich mit dem, was Gott uns gibt. Alles, was wir von Gott empfangen, ist sein Segen. Es ist sein Plan, sein göttlicher Plan. Es ist das, was er uns geben möchte. Aber nie wird Gott uns mehr geben, als das, was wir ertragen werden. Wir sollen nie daran denken, dass Gott nicht in der Lage ist, dass er nicht fähig ist. Wenn der Moment kommt, wenn der Augenblick kommt, wird er uns mehr geben, wenn es sein Wille ist. Wenn es nach seinem Willen geht. So erwartet Gott diese Denkweise von uns. Darum sagt er hier in Vers 23, ist denn die Hand des Herrn zu kurz? Aber du sollst sehen, jetzt sehen, ob sich mein Wort erfüllt oder nicht. Also sollen wir nicht bis in diese Lage kommen, sondern stets sollen wir daran denken, dass Gott der Größte ist und der Mächtigste. Gelobt sei sein Name. Wir werden lesen im Psalm Nummer 78 auch über eine weitere Versuchung des Volk Gottes. Im Psalm 78, was sie hier ausgesprochen haben. Psalm 78 im Vers 17. Haben sie sich wieder gegen Gott versündigt und die Bibel sagt, es war eine Sünde. Was ist denn die Sünde? Die Sünde ist, dass sie hier Gott versucht haben. In Vers 17, dennoch versündigten sie sich weiter oder wieder ihm, wieder Gott und empörten sich in der Wüste gegen den Höchsten. Vers 18, sie versuchten Gott. Wie versuchten sie ihn? In ihren Herzen. Wie, als sie Speise forderten für ihr Gelüste, nach ihren Gelüsten, nach ihren Willen. So haben wir es gesagt, das ist die andere Art und Weise, wenn man sagt, nach ihren Gelüsten, nach ihren Gutdünken und es sollte so sein, wie sie es eingefordert haben, das Essen, was sie wollten und nicht das Essen, was Gott ihnen geben wollte. Und sie redeten wieder Gott und sprachen, kann Gott wohl einen Tisch bereiten in der Wüste? Stellt euch das vor, diese Versuchung. Und es ist so real. Gott hört unsere Kommentare, unsere Denkweise und er sieht unser Herz an, unsere Einstellung und er sieht, wenn wir Mangel an Erkenntnis haben und so unreife handeln, so kindisch denken. Wenn wir eine schwierige Situation erleben und denken, alles ist für uns vorbei und es folgt nichts mehr. Als hätte Gott Grenzen, als wäre Gott gestorben, als wäre er nicht ewiglich und mächtig. Der Schöpfer des Universums und uns aller Dinge. Und er steht auch im Vers 20, obwohl Gott ihnen Wasser gegeben hat, siehe, hat wohl den Felsen geschlagen, das Wasser, Strömen und Bäche sich ergossen. Das hatten sie vergessen. und stellten sich die Frage, kann er auch Brot geben und seinem Fleisch und seinem Volk Fleisch verschaffen? Da wird Gott versucht, da wird in Frage gestellt die Macht Gottes, seine Fähigkeiten. Immer wenn sie die Fähigkeiten Gottes in Frage stellen und wenn sie denken, ach, das ist zu schwierig für Gott, das kann Gott nicht, das wird nicht gelingen, das wird nicht so gut ausgehen, das funktioniert so nicht. Oder es ist nicht der Weg, es ist verloren, es gibt hier keinen Ausweg mehr. Nein, nein, meine Brüder und Schwestern, denn somit versuchen wir unserem Gott. Und Gott gefällt es nicht, dass wir ihn so unfähig ansehen, als wäre er unfähig. Natürlich müssen wir fleißig sein, uns bemühen und alles, was in unserer Reichweite ist, handhaben und bemüht sein. Bemüht sein im Leben, aber niemals, niemals Gott einschränken oder sagen, dass er nicht in der Lage ist, dass er es nicht schafft, dass er es nicht vermacht, uns Brot zu geben oder seinem Fleisch, seinen oder Fleisch zu geben, seinem Volk Fleisch zu verschaffen. Diese Fragen stellen sich die Menschen und das bedeutet, Gott zu versuchen. Und das hat der Teufel den Menschen beigebracht, denn der Teufel macht auch all diese Dinge. Er versucht damit, Gott zu verachten, Gott niederzumachen oder zu verhöhnen. Die Macht Gottes. Und das ist etwas sehr Empfindsames. Und das beleidigt uns am Gott. Es ist etwas Ernsthaftes, wollte ich sagen. Hier steht im Vers 21, unser Gott sagt, der Geist ist, er lebt, denn wir wissen es, denn er spricht zu uns. Da der Herr das hörte, entbrannte er im Grimm. Das heißt, es schmerzte ihm, dass er so behandelt wurde, dass er hier so missachtet wurde. Nun werden wir Beispiele lesen aus der Bibel, im Neuen Testament, wie Gott noch versucht wird, wenn die Menschen Gott ihren Launen und ihren Gutdünken unterwerfen wollen. Lesen wir ein Beispiel in Matthäus 16. Matthäus 16 im Neuen Testament, Matthäus 16, Vers 1, lehrt uns die Bibel, dass wenn die Menschen ein Zeichen fordern, ist es eine Versuchung, eine direkte Versuchung an Gott, wenn jemand sagt, Gott muss mir ein Zeichen geben, das bedeutet, wir versuchen Gott damit. Ihr sollt das lernen, meine Brüder und Schwestern. Ach nein, ich möchte, dass Gott mir ein Zeichen gibt. Wenn ihr das sagt, ist das ein großer Fehler. Begeht ihr einen großen Fehler, weil ihr Gott behandelt und wollt ihn unterwerfen. Euren Willen, eure Eigensinnigkeit. Denn es ist vielleicht dein Gutdünken, das dich dazu führt, Gott um ein Zeichen zu bitten. Nein, Gott wird dir kein Zeichen geben, wenn du es von ihm forderst. Wenn zu einer gegebenen Zeit Gott sich offenbaren will und ein Wunder vollbringen will, dann wird er das tun, dann wird er ein Zeichen geben. Aber es ist zu seiner Zeit, wenn er vorhat, dies zu tun und nicht, wenn wir es ihm sagen. Und vor allem, wenn du würdig bist, dass er dich errettet, dass er dich gesund macht. Wenn du in Sünde lebst, wird Gott nichts tun. Darum sagen wir, wenn wir, oder zu sagen, Herr, gib mir ein Zeichen, oder wenn wir die Menschen in die Kirche einladen und die Person sagt, ach, ich erwarte, dass Gott mir ein Zeichen gibt. Nein, das ist eine Versuchung an Gott. Deswegen gibt es Menschen, die Gott mit Ungewissheit versuchen. In Ungewissheit sagen sie solche Worte. Aber genau dafür ist die Lehre da, die Predigt, damit wir das lernen. Vers 1 steht, da traten die Pharisäer und Sadduzäer ihm zu versuchen, zu ihm, die versuchten ihm und forderten ihn auf, sie ein Zeichen vom Himmel sehen zu lassen, um zu glauben. Das sagen ja die Menschen heute. Sie wollen ein Zeichen sehen von Gott. Und Gott wollte ihnen nichts zeigen. Der Herr Jesus Christus sagte zu ihnen, das Zeichen habt ihr in Vers 4, ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen. Ein Geschlecht, das falsche Lehren verbreiteten, diese falschen Lehrer damals, die das Evangelium nicht annahmen, fordern ein Zeichen. Das bedeutet, Gott zu versuchen. Gott unserem Gutdünken zu unterwerfen oder unseren Willen zu zwingen. Gott hatte ihnen bereits ein Zeichen gegeben. Was war denn das Zeichen? Alles, was sie bereits wussten, was niedergeschrieben war im Buch der Propheten, im Buch des Propheten Jona zum Beispiel, ist das Zeichen des Jona, als er im Magen des Fisches war. Es war ein Symbol. 3 Tage sollte auch der Herr Jesus Christus nach 3 Tagen wieder auferstehen. Das sagte der Herr Jesus Christus. Und dieses Zeichen habt ihr, das Zeichen des Jona. Heute könnten wir auch sagen, was wäre denn heute das Zeichen? Das Zeichen, was in der Bibel geschrieben steht. Gott würde seinen Heiligen Geist senden, den Tröster, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist würde zu den Menschen sprechen. Das ist das Zeichen für die Menschen, dass es geistliche Gaben geben würde in der Kirche. Und die größte Gabe davon, die Gabe der prophetischen Rede. Da steht es in der Bibel. Wozu will man mehr? Es ist alles hier gegeben in der Schrift. Da sollt ihr es lesen. Es bedarf kein Zeichen mehr. In Matthäus Kapitel 4 lesen wir, in Matthäus Kapitel 4, auch im Neuen Testament, Matthäus 4, diese Schrift haben wir alle schon mal gelesen über die Versuchung des Teufels an den Herrn Jesus Christus. Hier möchte ich Folgendes hervorheben, dass wir Gott versuchen und das ist eine Sünde. Und deshalb lernen wir heute, ihr sollt Gott nicht versuchen. Der Teufel versucht Gott auch und hat hier dem Herrn Jesus Christus versucht. Und der Teufel ist jener, der den Menschen das beibringt, so respektlos gegenüber Gott zu sein und respektwidrig gegenüber Gott zu sein, anstatt Gott groß zu sehen und als einen mächtigen, erhabenen Gott zu sehen, über allen erhaben und über alles. Der Teufel kam also, um hier seinen Willen durchzusetzen. Er wollte dem Herrn Jesus Christus versuchen, um dass der Jesus Christus das tut, was er wollte. Er sollte Steine zu Brot verwandeln. Das war sein Denken, sein Wille. Das ist eine typische Laune, eine Eigensinnigkeit. Das hat hier keinen Sinn. Sinnlose Versuchungen. Er sollte Steine zu Brot verwandeln, wozu? Oder er wollte dem Herrn dazu bringen, in seinen Gutdünken, er sollte sich niederwerfen, hinunterwerfen. Und es war die Versuchung des Teufels. Er sollte sich hinunterwerfen, hinab, weil er ja Gottes Sohn sei. Und es steht ja geschrieben, Gott würde seine Engel senden und befehlen, dass sie ihn in den Händen tragen. Das war der Wille des Teufels. Das wollte der Teufel tun. Als der Teufel diese Eigensinnigkeit hatte und diese Forderungen an den Herrn Jesus Christus stellte, sagte der Herr Jesus Christus zu ihm, weiche von mir, hinfort mit dir. Es steht geschrieben, du sollst dem Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Du wirst mich nicht dazu bringen, dass ich Gott versuche. Und Gott sagt uns heute dasselbe. Fordere kein Zeichen von mir und zwinge mir deinen Willen nicht auf. Das sagt uns vielleicht. Und wir müssen auch mit unserem Gebet aufpassen. Vielleicht sind unsere Gebete auch mit Eigensinnigkeit verbunden. Vielleicht sagt uns der Herr, zwing mir deine Gebete nicht auf oder das, was du willst, deinen Willen nicht auf. Denn sage lieber zu mir, ich soll meinen Willen vollbringen in dein Leben, denn ich weiß, was das Beste für dich ist. Und fordere nicht Dinge ein, die nicht gut sind für dich. Bitten, die nicht sein sollen. Unbedacht. Vor dem Brot, vor der Versuchung des Brotes, sagte der Herr, nein, ich werde das nicht tun. Du willst ja, dass ich kann es tun, aber ich werde es nicht tun, sagte der Herr Jesus Christus. Nein, ich habe die Macht dazu, denn das wollte ja der Teufel, ihn herausfordern. Und Jesus Christus sagte, nein, ich muss dir nichts beweisen, ich muss dir nichts zeigen, ich bin Gott. Und ich verhalte mich wie ein Mensch, aber ich werde dem nicht nachgeben. Ich werde dem nicht nachgeben und das tun, was du von mir forderst. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund des Herrn kommt. Stellt euch das vor. Und dann hat ihn der Teufel die Bibel zitiert. Und dann sagte der Herr Jesus Christus, aber steht auch geschrieben. Wiederum, du sollst dem Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Und ich werde mich nicht hinunterwerfen, wie du es vorhast, wie du es willst. Er wollte hier seinen Willen durchsetzen, der Teufel. Aber Auch wir dürfen unseren Willen nicht durchsetzen, meine Brüder und Schwestern. Gott um Dinge bitten, die nicht gut sind für uns. Zum Beispiel, sie haben vor zu heiraten, ein Beispiel. Und sie sind so verliebt. Sie haben aber gesehen, dass es ist unkorrekt und es ist nicht die passende Person, sagen wir es mal so. Und sie aber bitten Gott dennoch, er möge ihnen diese Segnung geben und es muss so sein, wie sie es wollen. Und sie wollen unbedingt heiraten oder ein Geschäft verwickeln oder abwickeln oder in ein anderem Land, im Ausland reisen und dort arbeiten und kündigen, obwohl gesagt hat, er wird dich dort segnen in deiner Arbeit. Das ist Eigensinnigkeit und das wird Gott nicht mit guten Augen ansehen. Und da versuchen wir ihn, weil wir ihn irgendwie beschränken und zwingen, ihn herausfordern und ihm sagen, er muss unserem Willen durchsetzen und tun. Nein, sondern wir sollen zu Gott sagen, Herr, tue dein Wille, führe mich. Ist diese Frau die Richtige, dann soll sich alles ergeben. Wenn nicht, entferne all das, all diese Gefühle. Ist es die Arbeit, dann hilf mir, dass ich weiterhin in dieser Arbeit bleibe. Und ich werde nicht halsstarrig oder dickköpfig sein. Oder dass wir Gott Forderungen stellen, wie zum Beispiel, du musst mir ein Lotto-Gewinn geben oder ich will reich werden, mein Gott. Dieses Zeichen fordere ich von dir ein. Oder ich will ein Geld finden oder ein Eigentum haben, einen Besitz. Wenn wir launisch sind, wenn wir besser als launisch eigensinnig und Gott Dinge einfordern und sagen, Herr, mir bringt dieses kleine Haus nichts, ich will ein größeres Haus. Wenn wir so denken und Gott genau solche Dinge anfordern und diese Forderungen stellen, mit Eigensinnigkeit, dann sieht es der Herr als etwas Gezwungenes an, als würden wir Gott zwingen wollen. Und das sieht er als Versuchung an. Lesen wir nun in Matthäus 27, Matthäus Kapitel 27, Vers Nummer 42. Matthäus 27, Vers 42, was ist hier passiert? Hier war der Herr Jesus Christus bereits am Kreuz und sie verhöhnten ihn, als er am Kreuz hängte und man sagte dann zu ihm, anderen hat er geholfen und kann sich selber nicht helfen. Ist er der König von Israel, so steige er nun von Kreuz herab. Das ist eine typische Versuchung. Da steht nirgends, dass sie ihn hier versucht haben, aber es ist eine typische Anmaßung. Wenn es wahr ist, werden unsere Freunde oder Verwandten sagen, ist es wahr, dass Gott existiert? Oder jemand, der neu ist in der Kirche. Ist es wahr, dass eure Kirche die wahre Kirche ist und Gott sich dort offenbart, dann muss ich schnell eine Arbeit finden. Oder dann musst du schnell einen anderen Job haben. Ist es wahr, dass in deiner Kirche Gott existiert und der lebendige Gott ist, dann müssen die Verkäufe, der Gewinn sich ändern und steigern, weil dein Geschäft läuft nicht gut. Das könnten wir uns vielleicht vorwerfen. Und all das ist eine Versuchung vor Gott. Oder zu glauben, dass Gott solche Spielereien mitmacht. Der Mensch, nein, nein. Machen Sie sich keine Sorgen. Sagen Sie zu diesen Menschen, ich fühle mich in der Kirche glücklich, Gott hat mir Friede gegeben, er spricht zu mir und darauf vertraue ich, dass er mich segnen wird, wenn er es für gut erachtet. Währenddessen und solange bin ich glücklich, weil er mir geistlichen Frieden schenkt, er beschert mich mit Freude, er hört meine Bitten und meine Gebete und ich warte auf seinen Wille und sein Wille ist vollkommen und alles wird sich zum Guten wenden, auch das Materielle. Und ich fühle mich glücklich und zufrieden mit dem, was Gott tut in meinem Leben. Ich bin glücklich und zufrieden mit der Arbeit, mit dem Leben, das er mir gegeben hat, mit diesem Geschäft, das er mir gegeben hat. Alles, was ich erlebe, jeden Tag. Ich weiß, dass Gott mich segnet und er wird mich weiterhin segnen, mein Leben lang. Und die Menschen können in ihrer Sturheit reden und sagen, was sie wollen, denn damit versuchen sie Gott. Wir werden auch lesen, das, was damals auch geschah. Sie wollten Gott auch Dinge aufzwingen. In Matthäus 22, Vers 35. Sie kamen, um den Herrn auch hier unpassende Fragen zu stellen, um zu versuchen, um zu sehen, ob er die Antwort kannte oder nicht. Und auch, wenn sie die Antwort erhielten, all das in Frage zu stellen. und ihn dann einen schlechten Ruf machen und schlecht von ihm zu reden. So ergab sich auch hier diese Eigenwilligkeit der Menschen, Gott irgendwie in ein Spiel zu setzen, dass er ihnen antworten muss, was sie hören wollen. Das ist respektwidrig und gegenüber Gott und verhöhnend. Und sie kamen ihm zu fragen, um ihn zu versuchen. Sie versuchten ihn, das steht in der Bibel. Und es ist, wenn wir unpassende Fragen unserem Gott stellen. Auch das ergibt sich heute mit der Gabe einer prophetischen Rede. Wir werden es gleich erklären. Wenn Sie denken, wenn Sie prophetische Rede hören, dann können Sie Gott alles fragen. Nein, es ist nicht so. Es gibt Dinge, die wir Gott nicht zu fragen haben. Das müssen wir respektieren und darauf warten, dass er uns sagt, was er uns sagen möchte. Und Vers 35 steht hier, und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Und der Herr hat hier geantwortet. Aber diese Fragen, mit diesen Fragen wollten sie ihn versuchen. Sie wollten die Dinge Gottes zum Spott machen, zum Hohn. Und das irgendwie verzehren nach ihren Launen. In Markus Kapitel 10 gibt es eine weitere Frage. In der vorherigen Frage haben wir ja gelesen, dass der Herr Jesus Christus ihm gesagt hat, das höchste Gebot ist, liebe deinen Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und deinen Nächsten wie dich selbst. Und hier in Markus stellt man ihm auch eine Frage in Kapitel 10, Vers 2. Es ist praktisch dieselbe Frage, anders formuliert. Eine Frage, um dem Herrn zu versuchen, um ihre Antwort zu erzwingen. Und die Pharisäer traten zu ihm und fragten ihn, ob ein Mann sich scheiden dürfe von seiner Frau. Sie wussten die Antwort, aber sie versuchten ihn damit. Und der Herr, Jesus Christus, er antwortete ihnen, wie es am Anfang war, was Moses geboten hat, wie es zugelassen wurde dann aufgrund des verstockten Herzens der Menschen erlaubt wurde. Aber was Gott vereint hat, soll der Mensch nicht scheiden. So war es eigentlich von Gott geplant. Und in Lukas 22 sehen wir auch hier die Laune oder die Eigenwilligkeit des Menschen. Und das können wir eben anpassen auf heute auf die prophetische Rede. Hier steht in Vers 63, Kapitel 22. Die Männer aber, die Jesus gefangen hielten, verspotteten ihn und schlugen ihn, verdeckten sein Angesicht und fragten, Weissage, Weissage, wer ist es, der dich schlug? Da ist die Versuchung. Wer ist es, der dich schlug? Weissage. Das heißt, sie haben hier die Prophezeiung oder die Weissagung mit Wahrsagerei verwechselt. Und auch heute müssen wir uns davor schützen. Prophetische Rede ist keine Wahrsagerei. Und wenn wir Menschen in die Kirche einladen, sollen wir ihnen genau das verdeutlichen. Es ist der Heilige Geist, der zu ihnen sprechen wird. Es ist die Weissagung und nicht Wahrsagerei. Bitte verwechselt das nicht. Und sie sollen Gott nicht versuchen, indem sie sagen, ich gehe hin in diese Kirche, um zu hören, ob Gott zu mir sagt, ob mein Mann treu ist oder untreu. Wenn jemand mit solchen Gedanken in die Kirche kommt, versucht er Gott mit solchen Fragen in der prophetischen Rede. Wenn jemand sagt, ja, ich werde hingehen mit dir und dort prophetische Rede hören, ich werde dich begleiten, um zu sehen, ob ich auf meinen Mann vertrauen soll oder nicht, ob er mir treu ist oder nicht, dann müssen wir diese Person belehren und sagen, nein, dafür ist nicht die Prophezeiung da. Gott wird dir sagen, was er dir zu sagen hat, aber nimm das nicht auf, als wäre es Wahrsagerei. Oder unterwerfen Sie Gott nicht oder fordern Sie das von Gott ein, dass er ihnen sagt, was sie hören wollen. Sondern Gott wird zu ihnen sagen, das, was er sagen möchte. Lassen Sie sich führen, lassen Sie sich von Gott leiten. Das ist, was wir lehren sollen. Es gibt Menschen, die auch in die Kirche gekommen sind, um prophetische Rede zu hören, damit man ihnen sagt, ob sie schwanger sind oder nicht. Das ist eine Versuchung an unserem Gott. Das ist, als würden wir Gott vermenschlichen oder Gott in unsere Angelegenheiten einmischen und das ist als, da beschränken wir Gott. Denn Gott sollen wir mit Respekt, mit Hochachtung ehren. Es ist das, was wir wollen. Es ist die Seligkeit, das ewige Leben und die Veränderung unseres Herzens, unseres Lebens ist der wahre Friede, was wir hier empfangen und die Führung Gottes in unserer Existenz. Gemäß seines vollkommenen Willens, zu seiner Zeit, durch die vollkommene Hand des lebendigen Gottes. Lasst uns aufstehen, meine Brüder und Schwestern, und beten wir zu unserem höchsten lebendigen Gott. Vater des Himmels, wir danken dir. Wir ehren dich für deine Liebe, für deine Güte und deine Hilfe, für deine Barmherzigkeit und Größe, für all deine Macht. Wollen wir dich lobpreisen, denn du kennst keine Grenzen, mein Gott. Deine Macht kennt keine Grenzen. Du gehst darüber hinaus, über die Grenzen. Es gibt keine Grenzen, deine Größe. Du hast weder Anfang noch Ende für dich. Und deine Macht gibt es keine Beschränkungen. Es gibt nichts, das dich limitiert. Und deine Hand ist nicht kurz geworden. Nein, Herr, darum erkennen wir in unserem Herzen deine Größe, deine Pracht und deine Herrlichkeit, deine Herrschaft über uns. Du, Herr, herrschst über alle Menschen. Und dein Wille setzt sich durch. Und dein Wille ist vollkommen und erfreulich in unserem Leben. Es ist perfekt für uns. Dein Wille ist unsere Freude in unserem Leben. Mögest du, Herr des Himmels, unser Leben, unsere Existenz tragen in deiner Hand. Leite uns. Nicht nach unseren Willen, Herr, nicht nach unserer Halsstarrigkeit oder Dickköpfigkeit, nein, Herr, sondern gemäß deines Willens. Mögen sich deine Worte des Lebens erfüllen in unserem Leben. Die prophetische Rede erfreut unser Leben, unsere Existenz. Erbaut und ermannt uns in unserem Vorangehen und Voranschreiten, Herr, in diesem geistlichen Leben. Das erkennen wir heute. Und so wollen wir, Herr, selig werden. Und dass wir niemals, niemals deinen Namen versuchen, dass wir niemals unserem Gott versuchen und Gott herausfordern und Forderungen stellen, die menschlich sind. Und Zeichen fordern, die nicht gut sind, Herr. Denn wir sind nichts und niemand, um das zu tun. Darum hoffen wir auf dich und warten auf deine Freiheit, auf deine Heilung, auf deinen Schutz, auf deine Hilfe harren wir und warten wir, denn du wirst das Böse schelten und die Todesgefahren abwenden und die Fallen des Feindes und sein Neid wirst du von uns abwenden, seine Hindernisse und Stolpersteine entfernen. Du, Herr, wirst uns stets Siege und Triumphe geben. Mit dir haben wir stets Jubel und Freude und Errungenschaften, weil wir diesen Geschmack gekostet haben, der Seligkeit, der Rettung eines lebendigen Gottes. Du, Herr, wirst weiterhin deine Kirche segnen und unsere Schwester Maria Luisa mit dem Besten deiner Segnungen. Danke dafür. Und dein Volk und alle, die sich hinzufügen, zu diesen Übertragungen und zu deiner Kirche. Gib ihnen Erkenntnis, dass sie dich alle loben, dass wir dich alle lobpreisen und ehren, dass wir dich ansehen als den einen wahrhaftigen, lebendigen Herr aller Heeren und König aller Könige, der Lobpreisung und der Ehre würdig, dass alle Knien der Menschen niederknien vor dir, dass alle Menschen dich anerkennen und ehren. Erkenne, Herr, die Herzenswünsche. Wenn es dem Herrn wohlgefällig ist, wenn es dein Wille ist, Herr, mögest du diese Herzenswünsche gewähren. Mit deiner Macht, mit deiner Zeit. Denn du bist unser Schöpfer und großzügig ist unser Schöpfer. So soll es sein im Namen, der über allen Namen ist, unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Gebührt unserem Gott. Wie groß ist unser Gott? Wir danken dem Herrn, der uns das Leben gegeben hat und die Möglichkeit, in dieser Zeit geboren zu sein, um ihn kennenzulernen, um zu genießen, seine Segnung. Halleluja, groß ist unser Gott. Eine große Umarmung für euch alle, meine Brüder und Schwestern, Gott segne und beschütze euch.